Ich würde ganz gerne mit euch einen Bibeltext lesen. Der ist mir vor kurzem ins Gesicht gesprungen. Anders kann ich ihm nicht sagen. Ich hab irgendwo aufs Grad wohl mal die Bibel aufgeschlagen. Und dann war der Text da und dann lese ich den. Und der hat mich sehr angesprochen. Und immer wieder dann, wenn mir sowas anspricht, dann denkt es bei mir an und setzt was in Gang. Und in der Regel kommen dann solche Sachen raus wie da jetzt da. Und wenn der Bibel dabei habt oder es gerne mitlesen wollt, dann schlagt doch mal auf. Psalm 138. Ich bin nicht so, das muss ich ehrlich gestehen, ich bin nicht so ein Psalmleser. Ich bin auch nicht so ein Psalmfanatiker. Also nicht, dass ich nicht gerne habe oder so, aber ich kann mit vielem einfach denken, ja, steht jetzt einfach da, der hat sich gefreut oder hat das Problem oder so. Schüttet sein Herz aus Gott gegenüber, sind ja alles Worship-Songs auch, sagt man, oder? Die meisten wahrscheinlich, auf jeden Fall. Genau, ich bin nicht so der Poet noch dazu. Und von daher bin ich nicht permanent in der Psalme drin, am Lesen und so. Und wenn du mich fragen würdest, welcher Psalm wo steht, die wichtigste wüsste ich vielleicht. Der Rest würde ich den Marc fragen, der wüsste es wahrscheinlich dann schon. Nehme ich an. Oder auch nicht. Wer weiß. Aber jetzt Psalm 138, könnt ihr mal aufschlagen. Das ist so gegen End von der ganzen Geschichte. Und da heißt es, von David. Also der David hat das Ganze erdichtet einmal irgendwann und hat dann so Gott gegenüber gesagt, ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf die Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Ihr habt das Ganze, was ich jetzt mit euch teilen möchte, ihr habt es überschrieben mit, ihr seht es hier schon, anrufen lohnt sich immer. Mir hat der Satz angesprochen, der ist mir ins Gesicht gesprungen, nämlich, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Das hat mir angesprochen. Und dann habe ich natürlich überlegt. Und da heißt es hier, der David sagt, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Und ich denke, wenn ich das so lese, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt wahr? Und dann überlegen wir so verschiedene Situationen in meinem Leben und in Situationen von Leuten, die ich kenne und Leuten, die ich kenne, die Leute kennen und stelle so fest, da hat man öfter gebetet und da ist nichts passiert. In dem Sinn. Also ich weiß noch vor Jahren, in der Gemeinde, wo ich vorher geleitet habe, da ist ein Ältester gestorben. Der hat Lungenkrebs gekriegt, der war, glaube ich, 48 oder 46. Und dann haben wir gebetet wie verrückt. Vollgas. Und proklamiert und in Besitz genommen und zugesprochen und all die Sachen. Und der Mann ist gleichwohl gestorben. Und da kommt unweigerlich so der Gedanke auf, das stimmt, das sagt wirklich. Ist das eigentlich wahr, was da steht? Und mein Gedanke ist nicht, ich will das nicht schönreden und dir jetzt unterjubeln, weißt du, Gott erhört immer. Und du denkst, ja, wo und wie. Wir kommen schon noch drauf, dass die Aussage, die da hier steht, kalt hat. Auf eine Art und Weise, wo du es vielleicht so noch nie gesehen hast. Und dann hoffe, dass es dir hilft in deiner Gebetszeit, wo dann haben wir von heute an, hoffe ganz fest. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Dem Psalm da entlang. Und das Erste, was ich da mal mit euch teilen möchte, ist, der David fängt an, indem er Gott gegenüber sagt, ich danke dir von ganzem Herzen vor den Göttern und will dir Lob singen. Ihr habt es überschrieben, was ich jetzt mit euch teilen will, mit Dankbarkeit schafft Möglichkeiten. Dankbarkeit schafft Möglichkeiten. Der David sagt dir, ich will dir danken, und zwar wollte ich dir vor den Göttern danken. Jetzt kommt vielleicht der Gedanke auf Götter. Wir sind doch immer davon ausgegangen, es gibt nur einen Gott, oder? und der Rest sind was? Höchstens Dämonen oder sonstige Sachen oder was auch immer. Ein Gott und finish, oder? Vielleicht noch dreieinig, dann hätte man noch Jesus dazu, das hat er noch nicht gewusst, dass es das gibt. Heiliger Geist war bekannt, oder? Von daher wird sich's wahrscheinlich in einer Zweieinigkeit hätte sich da wahrscheinlich so ergossen, aber das meint er nicht damit. Ich bin dann nochmal gleich ein bisschen dem Wort nachgegangen, wo da steht für Götter. Und das Wort, wo dort steht, das ist noch interessant. Es gibt eine Übersetzung vom Alten Testament. Die ist im Jahr 170, glaube ich, oder 178 vor Jesu Geburt gemacht worden. Und zwar von Hebräisch auf Griechisch. Die heißt Septuaginta. Und der Grund dafür ist, weil viele Juden, die damals in Ägypten gelebt haben, hauptsächlich in Alexandrien, es war eine Weltmetropole damals, Alexandrien, es war eine Millionenstadt damals schon, war die ganz intellektuelle Welt war dort versammelt. Alexandrien war bekannt für eine, die größte antike Bibliothek, die es überhaupt gibt, mit über 1 Million Exemplaren von Schriftrollen und allem Möglichen. Also, hey, die waren nicht ganz dumm damals. Das Problem war, dass viele Juden, die dort gelebt haben und in den Kreisen verkehrt sind, dass die nicht mehr in der Lage waren, Hebräisch zu lesen. Also quasi das Alte Testament, Tora zu lesen und zu verstehen. Nicht alle, aber eine Tendenz war da. Und dann hat man sich entschieden und gesagt, wir müssen eine Übersetzung machen. Ins Griechische, weil das war die Weltsprache damals, wie heute Englisch, oder? Heute würde man sagen, wir müssen es dringend in Englisch übersetzen, oder damit es wieder alle verstehen. Und dann haben sie das gemacht und das Spannende ist, oder? Du kriegst, wenn du jetzt die griechische Übersetzung liest, kriegst ein Verständnis, wie die es gemeint haben. Mit einem anderen Wort aus einer anderen Sprache. Das ist manchmal auch spannend, wenn man das so vergleichen kann. Das habe ich gemacht und habe festgestellt, die übersetzen dort mit Engel. Oder ich will dir danken vor den Engeln. Ich habe das dann einmal gleich ein bisschen ausgeweitet und gedacht, aber Götter heißt gleichwohl noch und der Begriff Götter wird im Alten Testament immer wieder auch gebraucht und zwar auch nicht nur für die gute, sondern auch für die schlechte Sache, für die schlechte Mächte. Dann könnte man es vielleicht so sagen, was der David hier sagt, ist, und so fängt er an, ich wollte dir danken vor der unsichtbaren Welt. Und das bringt mich jetzt zu was, wo ich dir ins Herz legen will. Nämlich, du musst daran denken, dass deine Existenz über dich rausgeht. Deine Existenz, dein christliche Dasein heute, im 21. Jahrhundert, geht über dich und über deinen Alltag und über deine 80, 90, 75, 93 Jahre raus. Und zwar weit. Du bist Teil vom Reich Gottes, so wie der David es damals auch war als König von Israel. Und du bist es vor der unsichtbaren Welt. Dein Leben hat eine unsichtbare Dimension. Bist du dessen bewusst? Also, ich stelle es immer wieder fest, dass die Leute das gar nicht auf der Rechnung haben. Dass deine Existenz jetzt eine Bedeutung hat und einen Einfluss hat in der unsichtbaren Welt. Der David geht auf das ein und sagt, Gott, ich gebe dir Dank vor der unsichtbaren Welt. Jetzt meine Frage an dich, weil mir habe ich sie schon gestellt vor einer Woche. Die Frage, als ich das gelesen habe. Wie viel prägt Dankbarkeit mein Leben? Und zwar nicht Gott gegenüber, sondern Gott gegenüber vor der unsichtbaren Welt. Weil du bist Teil vom Leib Jesu. Wenn du zum Glauben kommst, genau gleich wie ich, wie wir uns bekehrt haben, sind wir Teil vom Leib Jesu. Wir sind Teil von seinem Lieb, von der Gemeinde und es geht über uns raus. Und da hängen wir zusammen. Das ist. Wir denken heute wahnsinnig individuell und individualisiert und individualistisch. Ich, mir, meine, mich. Wenn es für mich nicht mehr stimmt, dann ziehe ich weiter. Und was ich brauche, das holen wir und zwar jetzt. Wir denken gar nicht, das haben wir oft nicht in der Rechnung, dass unser Leben Einfluss hat über uns raus. Am besten kann man es vielleicht noch verstehen, wenn man da der Fritz und das Vreni hat und ihre drei Kinderli. Und wenn man die Familie betrachtet und sagt, guck mal, das Erika sieht aus wie das Mama. Oder, und dann sagt der andere, ja, und der Giel benimmt sich wie der Vater. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, oder dass wenn man so Kinder betrachtet, sieht man die Art und Weise manchmal von den Eltern drin. Das hat was mit den Genen zu tun, mit Vererbung zum Teil, oder auch mit Abschauen. Dass man Verhaltensweise abschaut, Redewendungen und so. Hier wird es gleich ein bisschen fassbar schon, dass wir über uns rausgehen. Dass wir mit unserer Existenz, mit uns selber nicht fertig sind. Wir geben da was weiter. Und das hat enorm Bedeutung auch in die unsichtbare Welt. Jetzt meine Frage an dich. Wie viel Dankbarkeit legst du an den Tag? Gibt es das überhaupt in deinem Leben? Und zwar nicht nur Schwung holen für ein paar Bitten, die du dringend bei Gott deponieren willst. Das erlebe ich immer wieder, oder? So ein frommer, die einen haben Gebetsdinger da, wo sie da rosenkranzmäßig abdrüllen, da rein auch, oder? Und bei uns ist manchmal auch Gefahr, dass wir denken, zuerst müssen wir gleich ein bisschen worshipen, oder? Dann sagen wir Gott Dank und dann kommen wir zum Wesentlichen. Weißt, bei uns, ich weiß noch, während meiner Ausbildung war ich in einer Gemeinde. In der Gemeinde hat man damals, war gerade das Buch wichtig, vom Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ich weiß nicht, sagt er das was? Macht nichts. Aber eine von seinen Methoden oder von seinen Gedanken war der, wenn du jemanden korrigieren willst, da ist es wichtig, dass du ihn zuerst einmal lobst. Okay? Bei uns in der Gemeinde hat das alles Sinn gemacht. Wisst ihr, wie wir angefangen leben haben miteinander denn? Hey, du bist ein super Typ, hey. Das hast du letzte Woche toll gemacht. Ach, übrigens, weißt du, was mich stört an dir? Oder? Und dann irgendwann einmal sind wir zum Schluss gekommen, lass den einmal abloben, das Wesentliche kommt dir dann noch. Mit Lob holt ihr nur Schwung. Und das ist nicht das, was ich euch ans Herz legen will jetzt. So quasi, wenn du willst, dass deine Gebete so richtig erhört werden, dann fang erst mal an, so richtig kräftig zu danken, oder? Das freut Gott. Dann erhört er besser. Das kannst du vergessen. Ein Aspekt von unserer Existenz ist, dass wir übernatürlich sind. Und wenn wir auf die Sachen schauen, die Gott für uns ist, und auf der Suche sind, bewusst auch, Gott, was tust du für mich, wer bist du für mich, dann werden wir Gründe finden, wo wir ihn loben können, wo wir ihm danken können. Vor der unsichtbaren Welt, das ist extrem wichtig, hast das in deinem Leben. Und zwar nicht nur zum Schwungholen für was, wo dann willst. Ist dein Leben geprägt Gott gegenüber von Dankbarkeit? Ich stelle immer wieder fest, das ist unterentwickelt, zum Teil recht heftig im Leben von Leuten. Die haben keine Dankbarkeit. Die haben schon mal den normalen Menschen gegenüber keine Dankbarkeit. Die bedienen sich einfach, die nehmen das Ganze und dann, wenn sie genug haben, gehen sie weiter. Dank, wieso? Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Dankbarkeit ist was extrem wichtig ist, ist eine starke Kraft Menschen gegenüber und auch vor der unsichtbaren Welt. Das Zweite, was der David dann da sagt, ist: Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Weißt du, ob dir aufgefallen ist, dass er hier schreibt: Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel. Das hat man damals zu der Zeit, als er David das geschrieben hat, hat es noch keinen Tempel gegeben. Das war noch die Stiftshütte damals, als der auf der Welt war, da haben sie noch gezeltet. Erst später sind sie dann gottesdiensttechnisch sesshaft geworden mit dem Tempel und so. Aber die Stiftshütte damals schon, der Tempel später, der hat so eine Aufteilung gehabt, das kennt ihr wahrscheinlich alle, oder die viele, die schon ein bisschen sich damit beschäftigt haben, alles Testament gelesen haben, die wissen, da gibt es das Allerheiligste, da gibt es Heilige und dann gibt es das drumherum noch, oder? So quasi der Vorhof. Und dann ist noch dazu gekommen der Vorhof der Nationen dann später, als der Tempel gebaut worden ist, oder wo auch die Heiden haben herren können. Oder? Was aber klar war, ist, vor dem Tempel, also vor dem Heiligsten und vor dem Allerheiligsten, da hat sich Gemeinde getroffen. Altes Testament, Volk Israel, im Neuen Testament, zur neutestamentlichen Zeit. Die erste Gemeinde in Jerusalem war in der Regel immer im Tempel zusammen. Da an den Vorhöfen haben sie sich getroffen. Es war öffentlich. Da waren alle, bis hin zu Taubenhändlern, so die, wo Jesus rausgehauen hat und all das, so, die waren alle dort. Mit anderen Worten, was der David hier sagt, ist: Ich danke dir vor der unsichtbaren Welt und ich bete dich auch vor der sichtbaren Welt. Also quasi, mein Leben hat zwei Ausrichtungen. Und deswegen sage ich, Dankbarkeit schafft Möglichkeiten. Auf der einen Seite öffnet es mir mein Herz der unsichtbaren Welt gegenüber, der guten unsichtbaren Welt, und proklamiert meine Gottesbeziehung vor der schlechten unsichtbaren Welt. Gleichzeitig mache ich es auch den Menschen gegenüber sichtbar, was ich für eine Beziehung zu Gott habe und was er für mich bedeutet und was er tut und wer er ist. Das wird man könnte mal sagen, mit einem frommen Wort Zeugnis ablegen. So geht's. Das schafft Möglichkeiten. Ich würde euch da gerne noch einen Psalm dazu sagen. Psalm 50, Vers 23. Könnt ihr hier da gerade sehen, kommt an die Wand. Gott, wer Dank opfert, also Gott sagt das, wer Dank opfert, der preist mich und bahnt einen Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Ich wiederhole es noch einmal. Gott sagt, wer Dank opfert, der preist mich und bahnt einen Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Ich will es mal ein bisschen anders formulieren mit meinen Worten jetzt. Wenn du einen Lebensstil von Dankbarkeit gegenüber Gott praktizierst, wirst du Dinge anders sehen lernen. Und zwar wirst du sie aus der Optik von Gott sehen lernen. Es heißt hier, ja, wer Dank opfert, der preist mich und bahnt einen Weg. Oder mit anderen Worten, macht einen Weg eben, dass ich ihm das Heil Gottes zeige. Dankbarkeit ist so eine Art, wir sind jetzt gerade, wie wir hierher gefahren sind, über den einen Hügel da gefahren, da, wie der heißt, weiß ich gerade nicht. Vorne dran gibt es so ein kleines Ortschäftli, wo irgendwas mit Säge heißt. Genau das, oder? Da ist jetzt gerade Herd, oder? Da ist jetzt gerade ein neuer Tabellag drauf geknallt, oder? Genau, es hat uns im TÜV-Fahrer überholt. Wie wahnsinnig vorbeigefahren. Wenn da einer oben runtergekommen wäre, wäre der jetzt im Himmel. Hat aber Glück gehabt, also ich weiß nicht, ob er im Himmel ist, aber er wäre auf jeden Fall, machst du euch nicht mehr unter uns. Da ist gerade ein neuer Weg geteert. Kann man super drauf fahren jetzt. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Wahrscheinlich nicht ganz so gut wie jetzt. So ein Weg teeren. Oder wenn man hierher zu euch fährt, über die Autobahn, fährt man ja das berühmte Stück dazwischen. Zwischen Herkinger und Dings da und Rotrecht, oder? Kennt ihr den? Oder? Jetzt, Gott sei Dank, jetzt machen sie sechs Spuren und dann wird sie dann auch wieder geteert und so und dann kann man dort wieder so richtig schön fahren. Dankbarkeit schafft freie Fahrt, dass man Gottes Optik sehen können in Sachen. Oder anders formuliert, wenn Dankbarkeit in deinem Leben nicht hast, wird es dir schwerfallen, aus der Sichtweise von Gott Sachen zu sehen. Schon mal das überlegt? So quasi, Gott zeigt mir, wie du Sachen siehst, dann suche mal nach Dingen in deinem Leben, wo du Gott gegenüber Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kannst. Das wird deinem Leben gut tun. Das wird deine Gottesbeziehung verändern. Das wird dir Perspektiven geben, wo du nicht geahnt hast, dass man aus dieser Seite die Sache auch anschauen kann. Weil es ist wie so ein Wegebner, das Ganze. Oder wie so ein Schlüssel zum Durchbruch. Zack, zack. Da geht eine Tür auf. Vielleicht kriegst du deine Wünsche nicht erfüllt. Aber du kriegst Gottes Optik gezeigt. Und wenn man Gottes Optik sieht, dann weiß man, dass hinter dem Horizont die Wege zusammenlaufen. Immer. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Kommen wir jetzt mal zu dem wesentlichen Ding da, wo mir damals angesprochen hat, nämlich, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Was der David hier sagt, ist, wenn wir Gott anrufen, dann wird er uns erhören. Das heißt hier nicht, wenn ich dich anrufe, wirst du mich möglicherweise erhören. Das steht hier nicht. Und ich werde euch dann später noch eine ganze Anzahl Bibelstelle hier an die Wand werfen lassen, die habe ich überschrieben mit versprochen. Das sind weitere Aussagen von der Bibel, die alle in eine Richtung gehen, nämlich Gott antwortet, wenn wir zu ihm reden. Wenn wir rufen, antwortet er. Wenn wir ihn bitten, wird er erhören. Wenn wir ihn bitten, wird er gehen. Das ist versprochen. Was wir aber manchmal nicht so richtig in unserer ganzen Überlegung mit drin haben, ist, dass unsere Existenz weiter rausgeht als uns selber. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, wir sind Teil von einem größeren Ganzen. Oder um es esoterisch zu sagen, wir sind mit dem Kosmos verbunden. Und zwar nicht in der Form, wie die das meinen, sondern in der Form, dass wir Individuen sind und von Gott aber zusammenhängt mit der übernatürlichen Welt. Und dort haben unsere Gebete immer Wirkung und Einfluss. Immer. Immer, das ist versprochen. Auch wenn man es vordergründig manchmal nicht sehen, auch wenn es sich vordergründig nicht bewegt, das ist nicht das Vertrösten. Kannst du das verstehen? Wenn ich zum Beispiel zu jemandem gehe und sage, weißt du was, sei nicht traurig, wenn du stirbst, gehst du in den Himmel. Deswegen nimm es nicht so hart, wenn dein Leben nicht ganz so easy ist. Du wirst es eine Ewigkeit lang bei Gott sein, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr, ist alles gut, oder? Der Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Und sind auch diese Idee dahinter war die, mit Religion kann man sich stillstellen, kannst du auf die Ewigkeit vertrösten, dann sind sie jetzt gefügig, oder? Kann man sich schön unterjochen. Wenn Religion immer da ist, dann wären die Leute rebellieren und wären sich nicht Autoritäten unterordnen, sondern wären was gestalten im Leben. Manchmal ist es ja wirklich so. Er hatte nicht nur Unrecht mit dieser Aussage. Aber es ist halt eine Seite auch noch mit dabei, nämlich, weißt du, wir denken manchmal, weil wir so sehr diesseitig leben, das Ganze mit der Ewigkeit ist weit weg, ich sehe es nicht, ich weiß es nicht und manchmal fühle ich mich gleich ein bisschen vertröstet. Auf eine falsche Art, wenn der mir sagt, weißt du, deine Gebete wären immer erhört, weil vor der unsichtbaren Welt findet sie auch statt, wie der David da jetzt das sagt. Dann kann man so sagen, haha, genau, ist ein netter Satz, kann keiner widerlegen, oder? Tönt Oberform und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen zu dem Ganzen. Wenn man Gott nicht als Gott nimmt, hat man mit dem Zweifel recht. Nimmt man aber als Gott, dass er unsichtbar ist und dass er existiert und dass er lebt, dann hat es eine Bedeutung. Und dann wird Gott immer was tun, weil das hat er versprochen. Immer. Und dann kommt noch was dazu, ich glaube, das unterschätzen wir. Der David sagt hier, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Was ich damit sagen will, was mich da hier zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass eine Verbindung steht zwischen Gott anrufen oder mit ihm reden, mit ihm ins Gespräch kommen und der Kräftigung von meiner Seele. Das heißt, dass mein Innenleben, meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt, das ganze Emotionale, dass das gekräftigt wird, wenn ich Gott anrufe. Oder man könnte es auch anders sagen, wenn ich Gott nicht anrufe, verpasse ich eine Kraftquelle, wo meinem Innenleben gut tun wird. Und das, denke ich, werdet ihr wahrscheinlich alle bejahen können, wenn ihr euch fragen würdet, kennt ihr das auch? Dass ihr Situationen gehabt habt, wo es wirklich nicht ganz einfach war, ihr habt einen Haufen Probleme gehabt oder was rausgefahren oder so. Und dann habt ihr euch durchringen können und sagen, jetzt rede ich mal eine Runde mit Gott, oder? Geh mal ein Siedlung laufen im Wald und schütte mein Herz vor Gott aus und sag ihm das Ganze, oder? Dass ich könnte mir vorstellen, es würden einige hier sich zu Wort melden, die sagen, anschließend ging es mir besser. Oder? Das wäre so das. Einfach nur noch einmal in einer Dimension mehr, dass man bewusst die Zeit sucht, weil man weiß, dass es was tut in unserem Innenleben. Ich sage nicht, dass man immer happy aus dem Wald kommt. Das ist nicht meine Botschaft. Weil Kraft in der Seele haben, heißt nicht Fröhlichkeit. Kann es auch sein. Aber was Kraft meint, ist, du kriegst Energie zum was bewegen. In deinen Gefühlen und in deinem ganzen Innenleben. Wenn ich dich anrufe, passiert das. Wenn ich das nicht mache, was denkst du, was passiert? Nicht so viel, gell? Und dort denke ich, ein springender Punkt. Ich glaube, wir lassen das Ackerfeld unbeackert oft. Wir lassen ein großes Feld links liegen, weil wir uns nur auf Probleme konzentrieren. Und weil wir wollen, dass die Probleme gelöst werden. Und nicht so fest bedenken, dass wir immer, auch in der größten Problem, in einer Beziehung steht zu Gott, zu was Größerem Ganzen gehören, wo wichtig ist, wie wir uns in Sachen verhalten, wie wir über Dinge reden, wie wir sie zulassen und was wir mit ihnen machen. Und ich denke, wir stehen alle in der Gefahr, ich kenne das aus meinem Leben, wenn Dinge schief laufen, wenn sie nicht so gehen, dass wir ausrufen, oder? Kennt ihr wahrscheinlich auch. Auch schon mal ausgerufen? Also, gell, wenn der ausruft, eins würde ich gerne ins Herz legen. Das kann ja vorkommen, gell? Seien wir mal ehrlich. Sag nicht Gott verdamme. Das, man wächst ja mit dem zum Teil auf, oder je nachdem, wo man herkommt. Weil überleg dir mal, was das heißt. Ja, mach das nicht. Aber es gibt ja ein paar andere Wörter, wo man ab und zu mal benutzen kann. Wenn wir ausrufen, machen wir unsere Seele Luft, aber wir geben ihr keine Kraft. Wenn wir Gott unser Herz ausschütten oder ihn anrufen, dann kriegt unser Herz Kraft oder unsere Seele kriegt Kraft. Sie kriegt Luft und Kraft. Jetzt gehen wir mal zu dem Versprochen, wo ihr euch vorhin versprochen habt, dass das kommt. Hier haben wir es. Gott anrufen lohnt sich immer. Ich gehe die Bibelstelle keine Panik nicht mit euch durch. Aber die könnt ihr euch abschreiben entweder oder ihr könnt sie kopieren. Der Marc macht das jetzt wahrscheinlich gerade. Und dann könnt ihr sie da hier euch als PowerPoint holen oder ausdrucken lassen oder wie auch immer. Und dann lest es mal durch. Sie fängt mit der berühmtesten Stelle an, Psalm 50,15, das ist Telefonnummer von Gott. Habe ich gelernt früher während der Kinderstunde. Telefonnummer Gottes, rufe mich an in der Not. So will ich dich hören und du sollst mich preisen. Geht auch in die Richtung, oder? Wieder in die gleiche Richtung, oder? Ruf mir an, ich werde dir hören und es hat Folge in deiner ganzen emotionalen Befindlichkeit. Oder Psalm 116, da geht es nur um das. Der ist nicht so ewig lang, aber es geht nur um das. Und dann habe ich noch ein paar Stellen vom Neuen Testament angefügt, wo Jesus seine Jünger sagt, wenn er bittet, will er hören. Das ist ein Versprecher. Und es gibt, denke ich, noch viele, viele, viele weitere Stellen, wo es mir aber zu mühsam war, die alle zusammen zu suchen. Ich habe gedacht, die reichen. Es ist ja nicht eine Frage von Menge, ob es jetzt 10 sind oder 150, macht der Kohl auch nicht mehr fett. Oder? Macht Sinn. Nach 10 sollte man eigentlich überzeugt sein, dass es wirklich so meint, wie es da sagt. Er hat es echt versprochen, dass er hört. Wie er hört, das ist seine Sache. Wir sehen es immer nur aus unserer individuellen, unabhängigen Situation und denken, er muss so erhören, weil nur so macht es mehr Sinn. Aber denk dran, Gott hat noch ein paar andere Perspektiven dazu. Du hängst mit einem größeren Ganzen zusammen. Gehörst zum Leib Jesu. Und dort sind manche Dinge in einer anderen Reihenfolge. Manchmal ist eben genau das Nicht-Erhören von dem, wo du warst, Gottes Erhören. Und ich sage das jetzt nicht, um dich zu vertrösten. Weil mir habe er versprochen, dass er erhört. Und wenn die Bibel das verspricht, dann hält sie so. Oder dann hält Gott es so. Sonst können wir sagen, da können wir gerade alles hinterfragen. Also wenn du damit anfängst, dann landest du bei ziemlich viel Unsicherheit bei der ganzen Geschichte. Also wenn Gott Gott ist und wenn das, was Jesus gesagt hat, stimmt, dann verspricht Gott, dass er erhört. Es wird was geschehen. Und ich mache den Mut, wenn du betest, geh in die Richtung auch in so Gebetszeiten drehen. Mit dem Wissen, er hat es versprochen, er wird erhören. Mein vordergründigster Wunsch ist, dass das passiert oder jenes. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, du wirst meine Seele stärken und du wirst was tun. Du hast gesagt. Dann noch was Letztes. Es gibt eine Ausnahme. Eine Ausnahme, wenn Gott nicht erhört. Das steht in Jakobus 4, Vers 2, der zweite Teil von Vers 2 und Vers 3. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Oh, hoppla. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott manchmal sagt, ich warte mal schauen, bis ich komme. Würde sie gerne wieder mal sehen und wenn ich den Hahn zudrehe, kommen sie schneller. Ja, Not lädt beten, kennt ihr wahrscheinlich auch, gell, oder? Ja. Das ist auch eine Art und Weise, wie Gott seine Kinder in seine Nähe holt. Dann ist einfach immer sagen, ich warte mal, dann kommen sie wieder, weil ich hätte sie so gerne in meiner Nähe. Ich hätte so gern, wenn sie ihre Anliegen mit mir teilen, damit ich hören kann. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, nämlich weil ihr es in eurer Gier verzehren wollt. Jetzt ist die Botschaft von Jakobus nach meinem Verständnis sicher nicht die, dass er sagt, alles, was du für dich bittest, ist sowieso nichts. Das steht da nicht. Es ist mehr die Motivation, die uns zum Beten bringt. Für was? Man könnte es vielleicht so sagen, wenn es Krieg, bin ich der Mittelpunkt? Wenn es Krieg, ist Gott wieder mal mein Gango gewesen? Was ist Gango hol? Gango mach. Was motiviert mich zu dem, was ich bete? Was ist der Beweggrund dahinter? Und der Jakobus sagt, wenn du eigennützige Beweggrund hast, die nur dir, deiner Einfachheit, deiner Bequemlichkeit und deiner individuellen Lebensweise dienen, musst du nicht wundern, wenn Gott nicht erhört. Weil das nicht auf seiner Agenda ist. Weil du gehörst zu einem größeren Ganzen dazu. Du gehörst dazu. Das ist nicht eine Frage von, ach, ich gehe vielleicht auch mal in eine Gemeinde. Das ist ein doofes Denken, was Leute heute haben. Fromme, je länger, je mehr, wo ich sehe, wo so absolut der Individualismus bei der Frommen angekommen ist. Und man denkt, wenn ich und Gott allein unterwegs sind, erreicht das. Und mit der Gemeinde sparen wir sowieso nur was auch immer. Gott denkt nicht so. In dem Moment, wo du ihm gehörst, gehörst du seinem Leib. Und wenn du seinem Leib gehörst, gehörst du immer mit Leuten zusammen. Immer. Und wenn du das nicht machst, dann lebst du was, wo Gott anders gedacht hat. Und dort ist bereits schon der zweite Knopf vom ersten Loch drin. Oh, was passiert denn dann, wenn man weiter knöpft? Kommt schief raus, oder? Willst du niemanden so in die Stadt schicken? Von deinen Kindern? Nehm ich mal an, wenn du schauen kannst. Wenn das auffällt. Wir gehören zu einem größeren Ganzen, wir hängen da zusammen. Und in dem Zusammenhang müssen wir unsere Gottesbeziehung sehen, wenn wir beten. Wenn wir ihn anrufen. Da gehören wir zu einem größeren Ganzen dazu. Vor der unsichtbaren Welt und vor der sichtbaren. Gott hat versprochen, dass er erhört. Versprochen. Und es ist ein Versprechen, wir haben es gerade vorhin gelesen, dass wenn wir Gott unser Herz ausschütten, wenn wir zu ihm gehen und ihm unser Anliegen sagen, gibt er unserer Seele Kraft. Willst du Kraft in deiner Seele haben, geh zu Gott und ruf ihn an. Und das ist eigentlich das, was mich angesprochen hat, wo ich gedacht habe, das muss ich dringend thematisieren. Ich habe das letzte Woche bei uns in der Gemeinde Leute erzählt, weil ich denke, vergessen wir oft. Vergessen wir oft und dann sehen wir nur, was nicht ist. Und sehen nicht das größere Ganze drumherum. Und das würde ich ganz gerne euch ans Herz legen. Seht das, ihr müsst sehen. Sonst lebt ihr nicht eurer Berufung entsprechend. Sonst seid ihr unterwert. Sonst verkauft ihr euch zu billig. Ihr müsst das Ganze so sehr lernen, weil Gott sieht so. Und da ist deine Existenz wichtig. Vielleicht denkst du, ich bin nur ein kleines Rädli. Das ist jetzt übrigens ein prophetisches Wort an einige von euch. Das hast du in der letzten Zeit gedacht. Ich bin nur ein kleines Rädli. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon in der Welt? Wer bin ich schon in der Gemeinde hier? Eigentlich würde es gar nicht groß auffallen, wenn ich nicht mehr da wäre. Und mir ist es, wie wenn Gott dir jetzt gerade sagen würde, du denkst völlig falsch. Weil du denkst nur aus deiner Optik aus und die stimmt nicht. Ich will, dass du aus meiner Optik dich sehen lernst. Und aus meiner Optik bist du ein Glied an meinem Leib. An meinem Leib gibt es keine unnötigen Glieder. Keins ist unnötig. Alle sind wertvoll. Und da bist du auch dabei. Und ich denke, dass Gott manchen von euch sagen will, ich will, dass du dich aus meiner Optik betrachten lernst. Und wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann such Leute auf, die hier, wie soll ich sagen, andere helfen, auf ihrem Weg mit Gott weiterzukommen. Such die auf und frag sie, wie siehst du mich? Was denkst du, wie Gott mich sieht? Was denkst du, was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Manchmal hilft das. Ganz besonders dann, wenn man mit einem riesengroßen Fragezeichen rumrennt, wenn man selber ist. Das ist schwierig, sich selber zu motivieren, dass man was Wertvolles ist. Weil während deine eine Stimme sagt, hey, weißt du was, du bist wertvoll, du bist ein Kind Gottes, sagt die andere Stimme hinten dran, du Pfiffe, ja, das nützt nichts, das kannst du noch 100 Mal sagen. Ich kenne dich besser, ich weiß, wie du bist. Und was du nicht hast. Und was man über dir schon alles ausgesagt hat. Im Laufe von deinem Leben. Und schon bist du neutralisiert. Zack. Gott denkt anders über dich. Du bist Teil von dem größeren Ganzen. Und du hast dort einen Wert. Und mir ist es wichtig, dass du sehen lernst, wenn du es noch nicht hast, aus der Optik von Gott. Und dort kommen andere Menschen zum Teil ins Spiel. Und ich sehe das zum Teil besser, wie du wer bist. Na, verrückt, hä? Weißt du warum? Die haben die ganzen blöden Gedanken, die du mit dir rumschleifst, über dich selber nicht. Echt nicht? Das ist jetzt nicht für alle gleich, oder? Es gibt ja die anderen, die denken, ich bin der Mittelpunkt der Welt, oder? Das gleiche Problem, anders verpackt. Beides Mal geht es um Minderwertigkeit. Die eine haben sich in den Mülleimer geschmissen, weil sie sich wertlos fühlen. Die anderen haben sich ein Paket, also haben sich so ein schönes, wie soll ich sagen, so ein schönes Weihnachtspaket, Papierli drumherum gewickelt, wo es drauf steht, ich bin's. Weil hinten dran, nach meiner Meinung, ist es seit dem Sündenfall. Da sind wir ja alle zerbrochen, oder? Und ich denke, was Adam und Eva als erstes gemerkt haben, als sie aus dem Paradies raus waren, ist, dass nicht mehr alles vollkommen ist. Und das ist eine Tatsache. Und das spüren wir ja. Und darum haben wir so ein Minderwertigkeitsproblem in unserem Leben. Die einen präsenter und die anderen nicht so präsent. Das ist, kommt von dort her. Und dann machen wir es uns gegenseitig noch schlechter, das Ganze, in unserem Leben. Ich denke, es betrifft einige hier. Ich glaube, die Gefühle und die Gedanken, die du über dich hast, die überschatten deine ganzen Möglichkeiten und sie lähmen dich. Du kämst gar nicht auf die Idee, deine Begabungen und Fähigkeiten hier, wie soll ich sagen, auf den Tisch zu legen und sagen, schau mal, ich könnte auch noch was geben. Auf die Idee kämst du gar nicht, weil in dir die Gedanken sagen, weißt du, das hat man hier sowieso schon 150 Mal. Und dies, ja, schau es doch mal an. Wer will denn das schon? Und weil das dann so dominiert, redest du gar nicht drüber, bietest du gar nicht an, denkst du gar nicht, dass man dich braucht. Gott sieht es anders. Und ich glaube, unter anderem wegen dem war er jetzt heute auch hier. Weil einige das dringend brauchen, Gottes weiß, und er in eurem Leben das tun kann, was ihr selber nicht machen könnt. Nämlich euch die Schätze zeigen, die er in euch gelegt hat. Ich glaube, wir haben jetzt genug geredet. Jetzt würde ich ganz gerne, kann ich gerade Nägel mit Köpfen machen, so in dem Sinn?
Unbedingt.
Also, es muss niemand aufstehen, es muss keine Handzeichen machen. Es muss niemand machen. Niemand muss nichts machen. Ich werde backen.